Hallo und herzlich willkommen zum Dynamic Stillness Podcast, deinem Osteopathie-Podcast mit Stefan Ried. In der heutigen Folge wollen wir uns dem Thema der Kinderosteopathie heute ein bisschen tiefer zuwenden, nämlich dem, wie du auch selbstständig zum Kinderflüsterer werden kannst oder was du dir bei Kinderosteopathen bezüglich der Einstellung, des Handlings, der Beziehung zu deinen Kindern abschauen kannst. Hierzu habe ich ein sehr, sehr inspirierendes Gespräch und Interview geführt mit zwei ganz tollen Kollegen aus Gütersloh, nämlich dem Tobias Knob und dem Daniel Niehaus. Die berichten auf jeden Fall ganz viel aus ihrem Fundus, aus ihrem täglichen Umfeld. Und ich glaube, du kannst dir da eine ganze Menge von eben abschauen. Was ist tatsächlich, wenn die Kinder, die Kleinkinder, dein Baby unruhig ist, sich ständig überstreckt? Was passiert, wenn ein Kind immer auf eine Seite gedreht liegt? Ist es wirklich okay, wenn der Kinderarzt dir berichtet, das ist alles in Ordnung, da passiert nichts? Was stimmt an den Glaubenssätzen von Verwandten bezüglich der Themen Schlaf, Beziehung, Enge, Bindung, Familienbett? Was ist wahr und wo solltest du tatsächlich auf dein Bauchgefühl und auf deine mütterliche Intuition achten? Alles das beantworten wir heute in diesem wirklich spannenden Podcast zum Thema Stress, Koliken, Schlafstörungen und Co. im ersten Lebensjahr. Zum Thema Kinderflüsterer, wie Osteopathie dir und deinem Kind beim entspannten Start helfen kann. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. So, ja, hallo und herzlich willkommen zum Dynamic Stillness Podcast. Heute habe ich zu Gast zwei Kollegen aus der Kinderosteopathie, nämlich den Tobias Knob und den Daniel Niehaus, beide aus Gütersloh. Hallo, grüße euch.
Hallo.
Ja, und ich bin ja auf der Suche immer nach Leuten, die ähnlich unterwegs sind. Da bin ich in euch fündig geworden. Ihr seid nämlich auch schon in Social Media als Osteopathin oder Osteopathie-Betreibende unterwegs. Ihr habt einen eigenen YouTube-Kanal, den ich sehr cool finde. Es sind tolle Sachen, auch Tipps dabei für Eltern zum Beispiel, als Elternübungen, die ich ganz klasse finde. Ja, erzählt mal, was treibt euch an, außer der erfolgreichen Praxis da noch aktiv zu sein?
Ja, also an den YouTube-Kanal haben wir in erster Linie gedacht, auch als Ergänzung zur Behandlung, weil man oft dann merkt, dass man viele Hausaufgaben den Eltern ja immer wieder erklärt oder immer wieder dasselbe auch mitgibt und erstmal für uns eine Arbeitserleichterung, dass man auch sagen kann, schauen Sie doch mal auf unseren YouTube-Kanal, da haben wir auch nochmal Übungsprogramme oder Tipps und Tricks abgefilmt. Mittlerweile haben wir auch immer mehr Leute, die über den YouTube-Kanal auch in die Behandlung kommen. Das freut uns natürlich sehr. Aber es soll einfach erstmal für Eltern auch eine Unterstützung sein, wenn man auch Übungen gezeigt hat. Oft ist es dann so, man kann sich gar nicht jeden Handgriff vielleicht merken und dann ist man zu Hause und denkt, ach Mensch, wie war das nochmal genau? Und so kann man sich halt wirklich das auf dem Videokanal halt auch nochmal anschauen. Also in erster Linie soll es wirklich eine Hilfe für Patienten sein.
Okay. Genau. Hinzu kommt natürlich auch nochmal das Thema der Osteopathie an sich. Also ich habe auch noch einige zum Beispiel Eltern von Patienten, die mit ihren kleinen Kindern zu uns kommen oder sowas, die auch unter Osteopathie sich wenig vorstellen können. Und einmal diese Hemmschwelle so ein bisschen zu nehmen, gerade über die sozialen und neuen Medien einfach auch tätig zu sein und etwas präsenter auch die Osteopathie erklären zu können, auch den Menschen näher zu bringen. Ich glaube, das ist ja auch dein Thema einfach auch über den Podcast, dass du versuchst, einfach das auch einer breiteren Masse von Menschen auch zu präsentieren und näher zu bringen. Einmal auch unsere Philosophie, wie wir arbeiten, auch zu zeigen. Dann ist es natürlich auch bei uns als Heilpraktiker für Osteopathie auch immer so, die personenspezifische Behandlung, das heißt auch die Person einmal kennenzulernen, vielleicht auch auf dem Bild oder bei dir auch mit dem Ton über den Podcast zum Beispiel auch zu sehen. Ne? Und dahingehend einfach auch die Menschen einfach anzusprechen und die Osteopathie näher zu bringen, unsere Philosophie, die osteopathische Philosophie näher zu bringen, um zu wissen, okay, wo ist die Abgrenzung, wann muss ich zum Schulmediziner gehen, wann kann ich zum Osteopathen gehen und was kann überhaupt ein Osteopath? Weil viele stellen sich die Osteopathie ja immer noch so vor, ja, Knochen, Bänder, Sehnen, Muskeln, irgendwas zwischen Physiotherapie und viele wissen es gar nicht. Ne? Ja. Und dass es einfach noch viel, viel mehr bietet, das ist das zusätzliche Anliegen von uns einfach über den YouTube-Kanal, einfach auch unsere osteopathische Philosophie darzustellen.
Ja, ja, dann wenn ich darf, würde ich da gleich mal einhaken. Es ist natürlich immer spannend, von den verschiedenen Kollegen auch mal eine Erklärung zu bekommen. Was ist denn für euch? Was bedeutet? Oder ja, wie ist denn eure Sicht von Osteopathie? Jetzt, wenn wir hier wahrscheinlich Zuhörer und Zuschauer haben, die sowohl Kollegen sind, aber auch viele Endverbraucher, welche Richtung vertretet ihr denn?
Also ich finde, in allererster Linie ist für mich Osteopathie erstmal losgelöst von Diagnosen oder Benennung von Krankheiten, sondern eher eine, ja, die Suche wirklich nach der Gesundheit, nach einem Potenzial im Körper. Also für mich ist es immer wichtig, auch eine ehrfürchtige Haltung gegenüber dem Körper, dass es einfach irgendeine Intelligenz gibt, die im Körper arbeitet, reguliert und ja die eigentliche Arbeit dann auch macht und wir wirklich nur als Türöffner da sind, also versuchen, dem Körper etwas Unterstützung zu geben, wirklich wieder in die Regulation zu kommen und ja das größte Potenzial im Menschen wieder zu entfalten. Also egal, ob es jetzt Kinder sind oder Erwachsene, es soll wirklich eher eine Anregung sein, und auch wirklich ja das Vertrauen in die Natur, in den menschlichen Körper, dass er dann den Rest regelt. Also dass wirklich die Gesundheit zum Vorschein kommt. Diese Kräfte, die man, sag mal, mit rationalem Verstand auch gar nicht erklären kann. Ja. Aber man muss es auch nicht verstehen, sondern es geht wirklich eher um die Empfindung, viel Wahrnehmung und ich finde auch so diese Verbindung zur Natur, also einfach auch, wie man mental an die Sache herangeht, sich Bilder in den Kopf ruft von Gesundheit, von Schönheit. Ich habe sehr oft in der Behandlung ein Bild vom, ja, von Wasser, von Meer, von Fließen. Mit allen Sinnen ist man dabei und man merkt dann, dass tatsächlich im Körper eine Kraft anfängt zu arbeiten und sich dadurch natürlich auch die Qualität im gesamten Körper, im Gewebe verbessert. Ein Gefühl von Wärme, von Energie, von Kraft, von Flüssigkeit. Und das ist eigentlich für mich Osteopathie. Und da hört es dann auch auf, dass man in Teilbereichen arbeitet, sondern es geht eigentlich wirklich um den ganzen Menschen, den Raum, den man kreiert, die Umgebung, die Verbindung halt auch nach außen hin. Und da entstehen manchmal wirklich ganz schöne Momente.
Ja, da würde ich auch einhalten. Also gerade dieser ganzheitliche Aspekt ist eben wichtig, ne? Einen Menschen nicht in Strukturen einzuteilen oder Teilbereiche, sondern dass man wirklich versucht, den ganzen Menschen in sich wahrzunehmen. Und wir Behandler sind letztendlich dann dafür da, auch die Aufmerksamkeit auf diesen Prozess zu lenken. Das heißt auch, diesen Prozess dadurch zu verstärken, die Vitalität so zu verstärken, dass wir am Patienten sind, dass wir mit allen Sinnen auch da sind, aber eben nicht sozusagen diesen Prozess damit, den Tobi beschrieben hat, einengen, sondern dass wir einfach mit dem nötigen Respekt auch diesen Prozess begleiten können, dass wir dabei sind und wirklich, du hast es schon beschrieben, ja, eine gewisse Ehrfurcht einfach vor der Gesundheit, vor den Abläufen im menschlichen Körper und darüber hinaus, über den Körper hinaus, auch dabei sind.
Ja. Ja, jetzt wusste ich, hab mir sowas schon sozusagen ein bisschen gewusst, weil wir ja einen ähnlichen Weg auch gegangen sind, auch diese biodynamische Sichtweise vertreten. Seht ihr das denn in eurer Grundausbildung auch schon vertreten oder ist das erst für euch so richtig dann zum Tragen gekommen, dass ihr erst dann später sozusagen nach dem Führerschein gesucht habt und so diesen ganzheitlichen Ansatz auch später erst gefunden habt?
Also ich finde, dass es in den Ausbildungen, also ich kann natürlich jetzt nur von unserer Ausbildung sprechen, dass diese Philosophie noch nicht so vertreten ist. Also es wird zwar oft gesagt, ja, ne, wir schauen uns den ganzen Körper an, aber es ist trotzdem immer nur erst ein Befüllen des Werkzeugkoffers, also doch ein sehr mechanischer Ansatz. Man braucht natürlich auch eine gewisse Dauer, bis man überhaupt ein Gespür für Gewebe, für Normalität im Gewebe bekommt. Da braucht man natürlich auch viel Patientenreferenzen. Also wenn man jeden Tag Leute anfasst, dann kann man irgendwann noch beurteilen, was fühlt sich für mich normal an und was eben nicht normal. Ja. Und, es ist immer noch so dieser Schwerpunkt, dass viele Techniken gelehrt werden, dass man auch da eher mechanisch denkt. Und ich finde, das wandelt sich einfach mit der Zeit, dass man immer mehr seinen Händen vertraut und auch wirklich immer passiver wird. Also versucht gar nicht so sehr in diesen Prozess einzugreifen oder dem Körper irgendwas aufzuzwingen. Das ist ja leider, wenn man das so im Therapeutendasein so auffasst, man will als Therapeut immer möglichst viel machen, aber erstaunlicherweise, je mehr man sich zurücknimmt, desto mehr und desto größere Dinge geschehen dann auch im Körper.
Ja. Ich denke auch, also bei uns war, wir haben eine 6-jährige Ausbildung gemacht, ne? Natürlich der Link immer wieder und das ist auch das Schöne, dass wir die Möglichkeit hatten, immer wieder mit unterschiedlichen Dozenten auch zu arbeiten, natürlich. Also wir hatten wirklich viele. Und ich denke auch, dass es jetzt unter uns gesagt eher auch eine eine therapeutische, spezifische Richtung einfach ist. Also entweder ich möchte mich dem Ganzen öffnen oder nicht. Ne? Und okay. Dahingehend sind auch in unserer Ausbildung schon Ansätze da gewesen, ja. Aber so wie Tobias schon gesagt hat, eher auf dem mechanischen Grundsatz eher basieren. Ne? Und dahingehend stand, ich glaube, für uns beide relativ zügig fest, dass es eben dann in diese biodynamische Richtung auch geht. Und wir haben uns relativ zügig auch dafür entschieden.
Ja, ja. Okay. Und das heißt, ihr, weiß ich, habe ich gesehen, auf eurem YouTube-Kanal bietet ihr auch Ideen, Ansätze schon so ein bisschen an für, ne, noch Schüler oder Kollegen. Wie könnt ihr denen mal beschreiben, was den Unterschied für euch ausgemacht hat, diesen Schritt von nach dem Führerschein sozusagen dahin? Was hat es bedeutet für euch in eurer Arbeit?
Ich finde, dass man, wenn man mit der Ausbildung fertig ist, man erstmal noch ein sehr schematisches und systematisches Denken hat. Also wie gesagt, man hat halt diesen Koffer voller Techniken und voller Tests. Und ich denke, das ist auch erstmal notwendig, dass man überhaupt erstmal auch ja das Gefühl in die Hände bekommt und dass man auch, nichts vergisst, dass man den Patienten adäquat erstmal behandeln kann, auch unter dem ganzheitlichen Gesichtspunkt. Man testet halt wirklich erstmal mechanisch durch, macht seine Schnelltests und versucht natürlich irgendwo Regionen ausfindig zu machen, die vielleicht etwas Hilfe nötig haben. Und man behandelt das dann mit diesen Techniken. Also das kann ja sein, dass dann viszerale Techniken, also im Bereich der Organe oder dass dann doch auch vielleicht mal eher strukturell, also Wirbel einrenken zum Beispiel, dann notwendig ist. Und da finde ich, merkt man dann aber mit der Zeit sehr schnell, dass man dann doch irgendwie nicht den ganzen Menschen behandelt, sondern wirklich auch wieder eher Regionen. Und da fand ich, war dann so dieser Unterschied, dass man sagt, man achtet nicht so sehr auf die Techniken oder die Tests, sondern man lässt einfach die Wahrnehmung in die Hände kommen und vertraut einfach, was der Körper einem präsentiert und versucht, diesen Prozess zu begleiten. Und das fand ich war wirklich ein ganz großer Wendepunkt, wirklich zu sagen, ich bin als Therapeut eigentlich passiv und ich bin nur Beobachter und nehme diese Geschehen halt wahr.
Ja, würde ich auch sagen. Also es ist schon, also gerade für Kollegen oder herangehende Osteopathen kann ich das nur so betonen, dass es schon ein großer, immenser Schritt ist, von der Ausbildung sozusagen dann auch in die biodynamische Richtung, weil der Fokus ändert sich ja total. Ne? Also du gehst ja von Gewebeketten oder Verläufen, ich sag mal, vom großen Ziel zur Nasenspitze, die du einfach in der Ausbildung lernst, wie alles zusammenhängt, wie alles haarklein miteinander vernetzt ist. Mhm. Das ist extrem wichtig, wie ich finde. Das ist auch die Basis davon, weil die Basis ist immer wieder, sich davon ja auch bewusst loszulösen und wieder aufs Ganze zu gehen. Ne? Und ich würde es als immens großen Schritt, aber dann auch wiederum als wunderbar schönen Schritt auch bezeichnen, weil es öffnet wieder die Möglichkeiten auch im Kopf, ne, dass du nicht die kleine Struktur suchst, die da innen drin irgendwo vielleicht auch zu finden ist, sondern wirklich, so wie wir es vorher betont haben, aufs große Ganze guckst. Und Tobi hat das gerade schon mal gesagt, erst dann, wenn du nicht versuchst, in den Patienten oder in den Menschen, der bei dir ist, hineinzukriechen und mit deiner therapeutischen Präsenz ihn wirklich einzuengen, dann kann der Prozess erst wirklich auch losgehen. Ne? Und das macht dann unglaublich viel Spaß. Also für alle, die da auf dem Weg sind, ist das ein ganz, ganz toller Weg, wie ich finde.
Ja. Und wenn man jetzt das nochmal auf den YouTube-Kanal bezieht, also ich finde einfach, dass auch diese, anatomischen Zusammenhänge, dass man einfach auch versteht, welche Struktur mit welcher anderen Struktur zusammenhängt oder diese beeinflusst. Das ist für mich halt immer auch wichtig, um Patienten zu erklären, was wir überhaupt mit unserer Arbeit machen. Also es hat wirklich diesen Aufklärungscharakter. Ja. Und wenn man, natürlich gibt es auch Patienten, die spirituell angehaucht sind, die vielleicht so ein bisschen auch damit was anfangen können, wenn man Richtung Energie oder Flüssigkeitszirkulation spricht. Aber der Großteil, wie Daniel es ja auch eben am Anfang schon gesagt hat, die kommen mit der Vorstellung, gut, da wird jetzt vielleicht was eingerenkt und die haben da noch gar keinen Zugang. Und da muss man wirklich gucken, wo man den Patienten abholt. Und ich finde es halt immer schön zu erklären oder auch einfach den Horizont zu erweitern, dass halt ein Schulterschmerz nicht nur mit dem Schultergelenk zu tun hat, sondern dass es auch auf anderen Regionen im Körper kommen kann, die Ursache. Mhm. Und das ist für mich halt einfach so auch dieser Sinn des YouTube-Kanals, Aufklärung.
Jetzt haben wir ja gesagt, oder sind ja alle drei sozusagen viel mit Kindern unterwegs. Deshalb würde ich gern für vielleicht Zuhörer, die als Patienten oder eben als zur Aufklärung, als Eltern sich überlegen, gehe ich mit meinem Kind zum Osteopathen, natürlich da mal einhaken. Was macht denn den Unterschied aus eurer Erfahrung, so wie ihr Kinder früher behandelt habt, osteopathisch, und wie ihr sie jetzt sozusagen mit diesem etwas anderen Ansatz behandelt? Was macht da den Unterschied für euch, für die Kinder, oder auch, was sehen die Eltern? Was so diese drei Perspektiven der Beteiligten? Bei Kinderbehandlungen sind ja immer mindestens drei Parteien im Raum, ne? Wenn nicht noch mehr.
Du sprichst das nicht umsonst an. Also ich glaube, du mit deinen Erfahrungen hast genau das oder diesen Wechsel auch gemacht. Und ich kann persönlich einfach sagen, dass einmal die Stille, die dann oftmals im Raum herrscht, also gerade auch vom Säugling oder Kleinkind, sich eben auch überträgt und ausweitet. Ne? Also wenn ich an die anfängliche Zeit, an dieses mechanische Herangehen denke, das ist schon oftmals noch mit unruhigeren Kindern behaftet, oder dass die Kinder dann geweint haben, geschrien haben oder einfach die Techniken eher mechanisch aneinander reißt. Ne? Und das ist jetzt so, dass es viel häufiger zu einer Entspannung, kompletten Ruhephase, dass das Kind einschläft, dass man wirklich sieht, dass vielleicht auch gerade bei Eltern, die das erste Mal da sind, diese Entspannung sich auch auf die Eltern überträgt, weil es eben nicht so ist, dass die Eltern das Gefühl haben, dass man invasiv, auch wenn man nur am Körper arbeitet, aber wirklich, dass man nur wohlwollend mit dem Säugling oder Kleinkind umgeht. Ja. Ne? Schon die größte Veränderung, ja.
Genau, und ich erkläre den Eltern auch immer sehr gerne, dass natürlich die Techniken oder die Griffe, die man anwendet, dass es wirklich auch schmerzfrei für das Kind ist, dass es jetzt auch nicht unangenehm ist, weil Kinder sind halt wirklich so unterschiedlich. Also manchmal, sobald das Kind auf der Bank liegt oder auf dem Arm ist, fängt sofort an zu schreien. Und andere, sobald man die Hände anlegt, die sind wirklich komplett ruhig und entspannt. Also man muss wirklich so ein bisschen auch auf die Tagesform achten. Aber da ist es für mich halt immer wichtig zu sagen, auch manchmal wird das Kind auch unruhig, weil ich als Therapeut zu viel möchte. Also noch nicht mal mit meinen Griffen, also physisch, sondern einfach auch, weil ich mental, so wie Daniel das ja auch eben erwähnt hat, so ein bisschen in das Kind reinkrieche. Versuche auch wie, oh, ich will jetzt unbedingt was spüren. Und das ist eigentlich etwas, was das Kind einengt. Es fühlt sich in seinem Raum bedrängt. Und dann merkt man auch, dass das Kind unruhig wird oder schreit. Und wenn man dann oft vielleicht auch mal aus dem Fenster schaut oder einfach auch mal gedanklich ein bisschen rausgeht aus der Behandlung, dann merkt man auch, das Kind hat mehr Raum und es wird auch ruhiger. Und dann passiert auch meistens was. Und ich finde das halt wichtig, den Eltern zu erklären, warum ich jetzt nebenbei aus dem Fenster gucke oder vielleicht einfach mal zur Seite weggucke und jetzt nicht meinen vollen Fokus auf das Kind habe, einfach auch, um dem Kind halt Raum zu geben. Und oft die Eltern merken das auch, wenn das Kind erst unruhig ist und plötzlich fängt es an, sich mehr zu entspannen, dass einfach an dieser Sache was dran ist. Und,
habt ihr das Gefühl, dass die Eltern das, dass ihnen das leicht fällt?
Nee, also ich finde, die Eltern sind generell oft sehr skeptisch. Also ich habe auch mittlerweile sehr viele Eltern, die noch gar keinen Kontakt zur Osteopathie hatten, wo vielleicht der Kinderarzt das empfohlen hat. Und da fällt mir halt oft auf, dass die Eltern natürlich auch sehr beobachten, ja, was mache ich jetzt gerade in der Behandlung, warum liegen meine Hände nur auf? Und manche Eltern fragen auch ganz interessiert, was machen sie jetzt, was empfinden sie jetzt? Dann erkläre ich das auch gerne, weil ich finde einfach, die Eltern müssen in die Behandlung mit einbezogen werden. Und es ist einfach wieder auch dieser Aufklärungscharakter.
Ja, würde ich genauso unterstreichen, ja.
Ich erlebe es eben auch tatsächlich häufiger, weiß nicht, ob das vielleicht auch ein Stückchen weit mit Großstadt zu tun hat, dass es tatsächlich extrem schwierig ist, das auszuhalten, die Stille, die dann entsteht, manchmal für die Eltern, wenn sie dabei sind. Und das, was ihr da ganz toll beschrieben habt, was dann entsteht, wenn die Kinder sich mal kurz entspannen, dann habe ich manchmal das Gefühl, das ist schwierig auszuhalten. Und dann kommt häufig mal eine Frage, eine Zwischenfrage, die natürlich häufig manchmal das Kind wieder rausholt das meinte ich mit, geht uns ja, also mir geht es zumindest so aus dem Takt des Alltags, der zumindest in München, in der Großstadt, sehr schnell getaktet ist, sich da wirklich auf die Behandlung einzulassen. Und da kann ich mir nur manchmal vorstellen, wie das Eltern gehen muss, die da so überhaupt, wie du gesagt hast, Tobias, gar keinen Kontakt bisher hatten mit sowas.
Ja. Ja, das ist auch ganz interessant. Also jetzt auf die Kleinstadt Gütersloh bezogen, ist auch so, dass ich vorher in meiner Praxis in den Räumlichkeiten in der Stadt relativ zentral am zentralen Omnibusbahnhof war. Ne? Und wir haben jetzt bewusst sozusagen den Schritt auch raus, so ein bisschen in die Natur gemacht. Schön. Dass das schon für viele was heißt schwer auszuhalten ist, aber so wie du es beschreibst, ne, dass diese Stille, die jetzt auch hier bei uns in der Praxis herrscht, die wirklich also maximal Vögelgezwitscher ist oder mal das Rauschen der Blätter in den Bäumen, ne, das auch schon für viele ungewohnt ist, wo sagen, Mensch, das ist aber ruhig. Und genau dieses Aushalten, wie du es beschrieben hast, leben wir auch häufiger, ne, dass manchmal dass für gerade, du hast es schon angesprochen, die Eltern das Schwierigste ist, genau das auszuhalten und auch mal zu genießen, ne? dass Ruhe herrscht. Ne? Das ist,
stimmt. So. Auf der einen Seite paradox, ne? Viele Eltern kommen ja wegen eben über die Dinge, über die wir sprechen wollen, Unruhe, Schreien, das Kind, was auch immer, Verdauungsstörungen. Aber auf der anderen Seite ist es dann manchmal eben, wenn das Kind dann plötzlich für eine Minute ganz zur Ruhe kommt, schwierig auszuhalten. Ne?
Ja, sehr ungewohnt,
ja. Aber das ist, glaube ich, auch irgendwo ein gesellschaftliches Problem. Ich sage mal jetzt auch in Zeiten des Smartphones, man hat eigentlich gar keine Ruhe mehr im Alltag. Und ich glaube auch, dass das wirklich für die Gesundheit der Menschen ein massives Problem ist, weil ich behaupte mal 80-90% auch der Patienten, auch viele Kinder, die man dann in der Behandlung hat, da merkt man wirklich auch, wie das vegetative Nervensystem komplett AC/DC spielt, also voll hochgefahren ist. Und ich habe das sehr oft, wenn ich auch wirklich auf diesem Vegetativum arbeite, dass das schon eine ganz tolle Behandlung ist, dass der Patient das braucht, um überhaupt mal zu sich zu finden, auch mal in die Ruhe zu kommen. Und ich erkläre das dem Patienten ganz oft auch. Deswegen Fensters auf, man hört nur ein bisschen die Vöglein zwitschern und ein bisschen den Wind rauschen und das ist einfach, wo etwas passiert. Und die Patienten am Anfang, merkt man, sie kommen nicht so schnell rein in diesen Ruhemodus, aber mit der Zeit lassen sie sich fallen. Und hinterher bekommt man auch wirklich gutes Feedback, dass sie sich lange nicht so gut entspannt haben. Oder es war wirklich wie so ein Powernapping, obwohl sie auch gar nicht geschlafen haben, die Patienten. Ja. Bei Kindern hat man auch oft den Eindruck, das Kind ist entspannter. Und viele Eltern sagen auch, wow, nach der Behandlung, der hat so lange geschlafen, der Kleine, der war richtig ruhig. Ja. Das ist für mich einfach ein Zeichen auch, dass wir immer mehr hinkommen müssen, wieder zu Ruhe und Stille, auch wieder mehr in uns hineinhorchen. Ne? Also du hast ja auch schon eine Folge gemacht, ich sag mal Richtung innerer Heiler, mehr auf den wieder hören. Und ich finde, das ist einfach eine ganz wichtige Arbeit, auch über die Social-Media-Kanäle oder YouTube-Kanal, dass man einfach den Leuten auch wieder bewusst macht, mehr auf den Körper zu hören. Mehr für sich selber auch zu tun, was gut ist im Alltag.
Ja, ein Thema für heute soll ja sein, Kinder, also Kleinkinder, Säuglinge und zum Beispiel Verdauungsstörungen. Hast du vorhin gesagt, Tobias, ist ein häufiges Thema bei euch. Ne? Wir dürfen ja nicht über Heilungsversprechen sprechen hier in diesem Bereich, aber wir können ja berichten, weswegen Eltern zu uns kommen. Das können wir ja guten Gewissens erzählen. Wie seht ihr das? Wie erlebt ihr das? Verdauungsstörungen, ich denke, das ist sicherlich etwas, was ja auch anknüpft, vielleicht ein bisschen an das Thema von eben an. AC/DC und das Nervensystem und der Verdauungstrakt.
Ja. Genau, also ich habe wirklich sehr, sehr viele Kinder mit Verdauungsbeschwerden, 3-Monats-Koliken oder auch einfach, ich sag mal, eine Aufgeblähtheit, quälende Bauchschmerzen, weil einfach die Luft auch nicht rauskommt. Ja. Und es ist erstaunlich, dass man einfach da wirklich viel feststellt, dass die Kinder auch schon in dem Alter Stress haben, vielleicht auch, ich sag mal, den Prozess der Geburt einfach noch nicht gut verarbeitet haben. Mhm. Und dann auch eher meine Aufgabe, das Kind insofern zu unterstützen, dass es einfach die, diese Stresssituation der Geburt auch wieder besser verarbeiten kann, dass es einfach auch zur Ruhe kommen kann. Auch da, wie gesagt, ein Kind fühlt sich manchmal wirklich auch unruhig und man hat das Gefühl, das Nervensystem, das bibbert, das zittert und dass man einfach auch eine Qualität von Stille in das Kind wieder hineinbekommt. Damit, also ich habe immer so ein bisschen dieses Bild vor Augen wie ein Reset, also dass das Kind wirklich einfach wieder zur Ruhe kommt und von dort aus eine gesunde Ausprägung von Gesundheit auch zeigen kann. Und oft ist es dann so, dass sich dann Beschwerden zum Positiven entwickeln. Das ist natürlich nicht immer so, weil ich jetzt auch den Fokus halt nicht auf Krankheitsbilder oder Symptome lenke, sondern einfach nach dem, was kommt mir in die Hände und wo kann ich dem Kind einfach ein bisschen Hilfe geben, um sein Potenzial zu entfalten.
Ja. Ich finde auch, dass das Wichtigste ist. Ne? Also egal, welche Symptomatik die Kleinen dann auch mitbringen, das wir wieder losgelöst von der Symptomatik erstmal uns den ganzen Menschen ansehen. Und ja, da haben wir jetzt das vegetative Nervensystem, was die Verdauung ja auch reguliert, auch angesprochen. Und da glaube ich auch, dass es einfach darum geht, weil einfach eine Geburt für Mutter und Kind einfach sowas Großes und sowas Beanspruchendes ist. Und egal, ob es jetzt eine natürliche Art und Weise ist oder per Kaiserschnitt, egal wie die Schwangerschaft verlaufen ist, es ist immer ein Riesenschritt vom Mutterleib zur Natur, zu uns, in die Welt. Ne? Und das Kind dabei zu unterstützen, sich zu regulieren und wirklich diese Basis zu finden, glaube ich auch, ist einfach sehr, sehr wichtig. Und da betone ich auch immer wieder, es ist einfach schön, auch direkt nach der Geburt, sei es 4 Tage oder eine Woche oder sowas, also möglichst früh auch schon einen Termin zu bekommen beim Osteopathen und sich einfach, auch wenn die Geburt super verlaufen ist, einfach mal durchchecken zu lassen, um genau da auf hohem Niveau dann auch gerne zu arbeiten. Ne? Weil es, so wie wir es gerade beschrieben haben, einfach immer darum geht, die Vitalität und den kleinen Körper, den kleinen Menschen in seiner Ganzheit noch weiter zu unterstützen, noch weiter zu fördern, die Entwicklungsprozesse einfach besser laufen zu lassen. Ne?
Genau, und ich finde es halt einfach auch wichtig, den Eltern zu erklären, dass es halt nicht darum geht, wirklich nur auf dieses Symptom halt zu gucken oder die Beschwerden, sondern es wirklich darum geht, das Kind in seiner Entfaltung zu unterstützen. Und ich hatte vor 2 Wochen eine ganz tolle Erfahrung. Da habe ich ein Kind und eine Mutter quasi gemeinschaftlich behandelt. Sie lagen beide auf der Bank. Das Kind hat auf dem Arm geschlafen. Und einfach auch, wenn man das Richtung Familiendynamik sieht, das war völlig losgelöst von irgendwelchen Beschwerden oder Krankheiten, sondern es ging wirklich einfach nur darum, eine gewisse gesunde Energie auch hervorzurufen. Und das war für mich wirklich so ein tolles Erlebnis. Man hat so viel Liebe und Wärme einfach im Raum auch gespürt. Und da sieht man einfach auch, wie viel mehr Osteopathie ist, als einfach nur Wirbel einrenken. Und ja, das wäre halt für mich einfach wichtig. Deswegen machen wir auch einfach so viel Arbeit in dem Bereich, ja, um auch zu zeigen, was ist Osteopathie und was kann man damit machen. Und vor allem finde ich immer erstaunlich auch, wie weit Osteopathie schon zurückreicht und wie früh einfach auch schon die Leute da erkannt haben, dass es einfach mehr ist als einfach nur, oh, wir schreiben jetzt ein Medikament auf oder es wird nur ein Wirbel eingerenkt, sondern einfach dieses Ganzheitliche. Und das finde ich einfach total faszinierend, dass einfach die Leute damals auch schon in so eine Richtung gedacht haben und das halt jetzt nicht nur eine Modeerscheinung ist.
Und ich finde es auch wirklich absolut notwendig, eben gerade wenn es um Kinder geht, das ist zumindest meine Beobachtung, dass da sich das am stärksten leider zeigt bei den Kindern, wie stark sich unsere Gesellschaft entfernt von dem, was natürlich ist. Deshalb ist mir das ein absolutes Herzensanliegen, wirklich so viel Aufklärung wie möglich zu machen. Nicht, weil ich denke, Osteopathie ist das Tollste, Allertollste der Welt. Natürlich, das ist unser Tollstes, ja, aber aber eben, in unserer Gesellschaft ist es einfach so, die Kinder, hab da die letzten Tage auch wieder verschiedene Erlebnisse gehabt, wo ich denke, kann doch nicht wahr sein, dass wir mittlerweile so über Kinder denken, mit Kindern handeln, mit Kindern interagieren. Und das fängt für mich eben auch so früh an, wie ihr das beschreibt. Wenn man da zum Beispiel, wie du jetzt gesagt hast, Tobias, von Anfang an die Familiendynamik gut begleitet hat, dann haben die Eltern vielleicht später ein besseres Standing, auch mal sich irgendwo durchzusetzen gegenüber einem Lehrer, der sofort irgendwie meint, der wäre hyperaktiv, der Junge, mein Beispiel von der Woche oder was auch immer. Wenn ich eine gute Verbindung zu meinem Kind habe von Anfang an, habe ich später vielleicht mal die Eier in der Hose zu sagen, nö, sehe ich nicht so.
Ja. Und das, denke ich auch, dass es ganz wichtig ist, auch nicht nur das Kind, sondern dann auch die Familie an sich oder auch die Beziehung zu Mama und Papa zu sehen. Ne? Und es ist ja auch oftmals, ich weiß nicht, wie du das in deinen Behandlungen erfährst, ne? Auch oftmals sehr sinnvoll, auch die Mutter auch mitzubehandeln oder den Vater mitzubehandeln und da einfach in der Harmonie als Familie auch zu interagieren. Ne? Das finde ich auch sehr, sehr wichtig. Ne?
Genau, und was ich halt auch immer richtig cool finde, wenn man so alte Texte liest von, Osteopathie-Koryphäen, wirklich so, diese Landarzt-Standing hatten, aber wo wirklich, die ganze Familie einfach über Generationen hinweg, also von der Geburt des Kindes und dann, wenn dieses Kind dann später Kinder kriegt, dass man irgendwie wirklich so diese Familie auch begleitet. Und für mich ist Osteopathie auch immer ein begleitender Prozess. Das heißt jetzt nicht, dass die Patienten Woche für Woche kommen müssen, aber dann sieht man die Patienten vielleicht ein halbes Jahr nicht oder 2 Jahre nicht, aber irgendwann kommen sie wieder und man hat einfach ein Gefühl als Patient, eigentlich wäre es mal wieder gut für mich. Ich möchte mir wieder was Gutes tun. Und das finde ich einfach, ist ein schöner Gedanke und das ist für mich auch irgendwo so ein individuelles Ziel. Irgendwie so diese, wenn man die Kinder behandelt, die Eltern behandelt und dass man das Kind einfach auch begleitet in seinem Leben. Es ist eine begleitende Medizin.
Ja, das, was Tobi anspricht, ist ja auch genau das. Kinder zeigen uns das ja. Ne? Du hast ja auch Kinder, also ich habe auch einen Sohn und eigentlich nicht verschleiert, sondern sie zeigen direkt auch, was Sache ist. Ne? Und oftmals sagen Kinder dann ja auch, ah, ich muss mal wieder zum Herr Knob, zum Herr Niehaus, zum Herr Ried, ne? Ah, ich würde mal wieder gerne. Ne? Und das, was wir als Erwachsene in unserer Gesellschaft heutzutage oftmals verlieren. Wir sind immer im Außen, wir sind ganz wenig im Innen. Und die Kinder führen uns immer wieder darauf zurück. Ne? Und sie haben dann schon ein gutes Gespür, also zum Beispiel auch, was Behandlungsabstände hat. Deswegen komme ich darauf, hat Tobi gerade angesprochen. Ne? Oftmals kommt das von den Kindern dann schon ganz alleine, dass sie dann sagen, ah ja, wir müssten mal wieder. Ne? Und das ist eben ganz, ganz toll. Das ist so unverschleiert, dass es einfach, einfach herauskommt. Ne?
Da hatte ich auch die Tage, das war eines der tollsten Erlebnisse eigentlich, seitdem ich Kinderbehandler kam, auch eine Mutter, die sagte, ja, mein Sohn hat sich das zum Geburtstag gewünscht.
Ja,
ja. Oh, das ist cool. Er wollte mal wieder zum Herrn Ried und das hat Kinder haben ja sonst heutzutage auch vieles, alles, mehr oder weniger, ja. Zumindest materiell.
Genau, wollte ich gerade sagen, im Außen. Mhm. Ja.
Und das sind dann tolle Erlebnisse, das kann ich nur, ja, und dafür lohnt sich es auf jeden Fall, genau.
Genau, und viele Menschen oder Kinder, die mögen halt einfach auch diese Berührung, also einfach das gehalten werden oder berührt werden und ich sag mal nicht einfach nur ein oberflächliches Anfassen, sondern dass man einfach auch merkt als Therapeut, man öffnet sich, man gibt sein Herz frei und das merken die Menschen auch und das ist, glaube ich, was auch in der Gesellschaft einfach fehlt, so ein bisschen so diese Berührung oder auch dieses, ja, ich sag mal wirklich, diese liebende Gemeinschaft, also das du ja auch irgendwie gesagt, also dass einfach das wichtig ist zu teilen und dass man versucht, sich gegenseitig zu helfen und dass es nicht immer nur darum geht, ich und dem anderen nichts gönnen, sondern wirklich einfach versucht, als Gemeinschaft, als Team das Beste für alle Parteien, sage ich mal, hervorzurufen. Ja. Das fand ich ganz cool, auch in deinem letzten Podcast.
Das ist eines der Dinge, die ich so absolut nicht begreifen kann, wie das eigentlich für mich eines der wichtigsten Dinge in der Osteopathie und wie trotzdem die osteopathische Szene in Deutschland sich so entwickeln konnte, dass sie komplett dagegen eigentlich größtenteils, jetzt nicht immer, aber in vielen Teilen dagegen, gegen dieses Prinzip des sich verbindenden Organismus geht. Ne? Also das ist eine Dinge, die wir nicht in den Kopf wollen. Aber bleibt nichts anderes übrig, als eben so wie ihr auch einfach zu machen und zu hoffen, dass man sich dann eben so wie wir jetzt auch verbinden. Ja. Jetzt hast du gesagt, oder habt ihr ja gesagt, dass Kinder, wenn die größer sind, haben die ein gutes Gespür dafür, sie schlafen wieder schlechter oder was auch immer, vom schulischen Übertritt in die weiterführende Schule, dann kommen sie von selber häufig wieder. Empfehlt ihr denn in den ganz kleinen Kindern, den Säuglingen, tatsächlich sowas wie osteopathische Vorsorgeuntersuchungen? Habt ihr da ein gewisses Schema, wo ihr sagt, für die Eltern im ersten Lebensjahr an den Schnittpunkten ist es wichtig oder lasst ihr das komplett frei?
Also im Grunde lasse ich es frei. Also ich gucke natürlich auch immer, was für Menschen jetzt wirklich vor mir sitzen, weil manche brauchen einfach auch so ein bisschen diese Struktur, dass man sagt, ja, in einem halben Jahr vielleicht nochmal so eine Art Check-up. Ja. Aber eigentlich lasse ich den Leuten auch wirklich frei und ich sage wirklich, gehen sie nach ihrem Bauchgefühl oder wenn, ich sag mal, dem Kind vielleicht auch was passiert, also wenn die Kinder dann anfangen, sich hinzustellen oder die ersten Schritte zu gehen, dann ist ja so der Klassiker Kopf an die Tischkante und ähnliches. Mhm. Und wenn man dann irgendwie das Gefühl hat, oh ja, da könnte vielleicht auch irgendwie was ein bisschen im Argen sein, dass man dann einfach nochmal vorbeikommt, dass man dem Kind einfach wieder hilft, ja, in die Regulation zu kommen. Aber ich versuche das immer eher so zu kommunizieren, dass man den Eltern wirklich auch die Freiheit gibt, aber auch so den Hinweis, wann es vielleicht Sinn machen würde.
Ja, und gleichzeitig sind natürlich auch immer Entwicklungsschritte auch immer Meilensteine und da kommt es dann, ich denke, auch bei uns in der Behandlung darauf an, was die Hände so sagen. Ne? Und wenn man da am Ende der Behandlung einfach ein sehr, sehr gutes Gefühl hat, dann lässt man es eher offen, wenn man das Kind vielleicht schon 1, 2, 3 Behandlungen hatte und dann sagt, ah, okay, ich kommuniziere das immer so, dass ich sage, ah Mensch, wenn Sie das Gefühl haben, der nächste Entwicklungsschritt ist jetzt getan und doch wieder auch nur was Kleines oder eine Auffälligkeit da ist, dann lieber nochmal einen Kontrolltermin machen. Also präventiv mache ich es immer am liebsten, aber wenn ich jetzt ehrlich bin, sind es unter 5%, die präventiv einfach sagen, ja, ich komme. Ja. Ne? Der Rest ist immer eher kommuniziert oder abgesprochen. Ne? Also da mache ich es dann immer so, dass ich sage, beobachten Sie Ihr Kind. Wenn Ihnen was auffällt beim nächsten Entwicklungsschub oder Wachstumsschub oder sowas, oder wenn die Zähne kommen, dann kann es auch sein, dass so eine tiefe Dysfunktion sich nochmal anders äußert und ausdrückt, ne? Und dass es dann wieder zum Vorschein kommt, wo vielleicht vorher wir in der Behandlung, hätten wir präventiv behandelt, schon hätten gegensteuern können oder dem Körper und dem Organismus mithelfen können, genau das besser zu verarbeiten. Ja. Aber ansonsten handhabe ich es immer so, dass ich dann sage, in der Beobachtung dann einfach nochmal einen Termin absprechen. Ne?
Genau, und ich finde halt auch, ich hatte auch ein sehr interessantes Gespräch mit einer jüngeren Mutter vor einiger Zeit, und sie erzählt auch, dass der Kinderarzt die osteopathische Behandlung halt nicht unterstützen möchte. Und da hatte ich auch gefragt, oh, warum das denn? Sieht er das als Konkurrenz oder nicht? Und sie meinte, nein. Aber er findet es, dass in der Osteopathie oft so ein Tonus herrscht von so ein bisschen Angstmache oder Panikmache, weil man ja eigentlich bei jedem Menschen irgendwas finden kann. Es ist halt immer die Frage, ist es auch tatsächlich ja behandlungswürdig oder eben nicht? Und da hatte ich dann auch gesagt, okay, aus der Sicht hatte ich das noch nie so gesehen, dass man eigentlich auch als Osteopathie oder als osteopathischer Therapeut halt ja auch Angst schüren kann, ne? Dass man einfach auch da eine große Verantwortung hat. Und da finde ich es einfach immer wichtig, auch authentisch zu sein und ehrlich zu sein zu dem Patienten, dass man wirklich auch sagt, ich habe jetzt hier ein gutes Gefühl und wir lassen einfach jetzt den Körper erstmal arbeiten und wir lassen das Ganze erstmal laufen. Und wenn Sie das Empfinden haben, es wäre wieder gut, dann melden Sie sich. Und das finde ich ist einfach auch ganz wichtig, das mitzuteilen, dass man einfach nicht immer nur denkt, ah ja, ne, da ist noch was, kann nochmal wiederkommen. Und die Patienten, die merken das auch, wenn man einfach das wirklich ehrlich meint und ich sag mal nicht das Geld aus der Tasche ziehen möchte, sondern wirklich einfach die Gesundheit am Herzen liegt.
Es ist leider natürlich einfach so, das habe ich eben auch schon häufiger erlebt, dass das ein Stückchen weit ist wie beim Zahnarzt. Wenn der mir sagt, Sie brauchen eine neue Krone, habe ich keine Ahnung. Weiß ich nicht.
Ja, man vertraut einfach.
Ja. So, und das ist das Gleiche eben mit uns in der Kinderosteopathie speziell. Da ist es noch umso wichtiger, wirklich eine gute Ethik zu haben in irgendeiner Form. Wie du sagst, authentisch, aber eben wirklich Bezug nehmend auf dieses Thema der Gesundheit zu stimulieren und nicht auf alle möglichen Dysfunktionen, die man immer noch finden kann, weiterzubauen. Das füllt natürlich den Terminkalender. Ja, so kriegt man ohne Probleme seinen Terminkalender und auch seine Kasse gefüllt, aber das finde ich natürlich bei Kindern geht es gar nicht.
Ja, klar.
Das, was wir von Ärzten verlangen, ja, als ganzheitlich orientierte Therapeuten, dass sie besser mit ihrer Sprache umgehen und Placebo und Nocebo zur Kenntnis nehmen, das müssen wir natürlich auch absolut umsetzen. Ja. Eines der großen Themen wäre für mich noch das Thema Schlaf, weil das ist einfach so ein, finde ich, also ne, Babyschlaf, Kinderschlaf. Ich habe gesehen, ihr habt ja auch schon ein Interview geführt, Tobias, glaube ich, du, mit einer Trainerin sozusagen. Weil das einfach ein Thema ist, was ganz, ganz häufig auch wiederkommt, sicherlich bei euch auch, bei jungen, frisch gebackenen Eltern. Wie erlebt ihr denn das Ganze denn so? Ja.
Also ich fand das Interview auch mit der Irina Kaiser war super spannend, weil sie auch wirklich so diese ganzheitliche Ansicht vertritt. Also sie kennt da auch ihre Grenzen. Sie sagt, es macht auf jeden Fall auch Sinn, erstmal, sag mal, körperliche Ursachen auszugleichen. Aber wenn man dann zum Beispiel als Therapeut dann auch feststellt, ich habe da nicht so den Zugang, vielleicht bin ich auch therapeutisch blind oder das Kind reagiert nicht mit dem Effekt, wie die Eltern das gerne auch hätten. Da kann es auch manchmal sein, dass es tatsächlich eine Verhaltensstörung ist, eine Schlafstörung. Und da hat sie ja auch eine ganz besondere Ausbildung gemacht zum Babycoach und hat da auch wirklich schon ganz tolle Ergebnisse erzielen können. Und ich finde halt einfach, dass es auch ein sehr häufiges Thema ist, gestörter Schlaf. Man muss natürlich auch da immer so ein bisschen schauen, gerade Eltern, die jetzt ihr erstes Kind haben, die achten auch nochmal ein bisschen anders darauf. Eltern vielleicht mit 2, 3 Kindern, die sehen das oft ein bisschen gelassener. Ja. Also da muss man auch so ein bisschen einschätzen, okay, was ist auch im Normalbereich oder wo man wirklich sagt, oh ja, die Eltern, die haben da wirklich richtig Probleme auch, dass die richtig am Stock gehen und die sind, ich sag mal, über jede gewonnene Stunde Schlaf wirklich auch dankbar. Und da stelle ich in den Behandlungen auch sehr, sehr häufig fest, dass auch da, ich sag mal, Stress oder diese vom vegetativen Nervensystem, vom Rückenmark, dass da einfach wirklich Stressmuster einfach von der Geburt noch vorhanden sind. Da können dann zum Beispiel auch Komplikationen unter der Geburt eine Rolle spielen. Ich sage bewusst können, das muss nicht immer zwangsläufig so sein. Ja. Und da kann man wirklich einfach auch durch diese ganzheitliche Behandlung, dass man das Nervensystem ausgleicht, einen harmonischen Zustand im Körper wiederherstellt oder einfach nur unterstützt, schaffen, dass das Kind einfach einen anderen Schlafrhythmus sich angewöhnen kann oder dass einfach auch vielleicht, ich sag mal, Regionen im Körper, die das Kind stressen, vielleicht auch Schmerzen verursachen, dass sich diese Regionen verbessern und ja, das Kind einfach auch wieder mehr zur Ruhe kommen kann.
Ja. Wie ist es bei dir, Daniel? Du hast ja auch einen Sohn.
Ja, natürlich. Also ich finde auch immer eigentlich die Themen, die wir schon angesprochen haben, ganz, ganz wichtig. Ne, nicht nur erstmal ganz gezielt an die Struktur zu gucken, so wie Tobias es gerade schon gesagt hat, oder auch den Schädel sich anzugucken, sei es Saugglocken oder Zangengeburten oder sowas. Ne? Dann aber auch die Lagerung der Kinder, also gerade die Bauchlage zu fördern, die Aufrichtung der Kinder zu fördern, einfach eine harmonische, funktionelle Ebene zu finden. Aber dann auch, das was ich einfach auch und oftmals auch in der Praxis erlebe, ist es dann das Zusammenspiel zur Mutter, zum Vater, einfach die ganze familiäre Situation, den Stress haben wir schon angesprochen, aber auch den von außen hereingebrachten Stress in die Familie sozusagen, also einfach das komplette Umfeld mit zu beachten. Und da, habe ich schon angesprochen, ist es dann auch manchmal sinnvoll, Mama oder Papa nochmal mit zu behandeln, ne, um einfach da einen harmonischen Ausgleich zu finden.
Ja. Ja, ich werde auch manchmal angeschaut von den Eltern, wie als würde ich von böhmischen Dörfern sprechen. Könnt ihr das nochmal eben sozusagen stellvertretend erklären? Was macht das für einen Unterschied? Also wie wirkt sich eine Behandlung von der Mutter auch auf ein Kind aus?
Ja, also ich finde bei den Eltern ist es immer so, also den Eltern ist es oft halt auch nicht bewusst, dass sie, ich sag mal, auch auf energetischer oder auf emotionaler Ebene einen so starken Einfluss auf das Kind haben. Also das Kind nimmt wirklich unheimlich viel wahr. Das beginnt ja auch schon im Mutterleib, dass es die Stimmen wahrnimmt, aber auch, wie es der Mutter geht. Also ich sage auch gerne in der Schwangerschaft, dass die Schwangeren wirklich gut für sich sorgen sollen, dass sie sich was Gutes tun sollen. Das muss jetzt nichts Medizinisches sein, aber einfach auch, dass, ich sag mal, so dieser Alltagsstress auch ein bisschen mal von den Schultern fällt, dass sie wirklich versuchen, auch für sich, für ihre Seele was Gutes zu tun, weil das Kind tatsächlich all diese Muster, diese Stressmuster auch im Körper war. Und da kann es tatsächlich auch sein, dass ein Kind auf die Welt kommt, die Geburt, die verlief reibungslos, aber einfach, weil die Mutter vielleicht auch eine schwierige Schwangerschaft hatte, vielleicht auch da emotionale Themen, Trauerfälle während der Schwangerschaft, dass das Kind beeinflusst. Und da kann es auch wirklich sinnvoll sein, einfach die Eltern mit zu behandeln. Oder wenn man wirklich sagt, dem Kind geht es eigentlich aus meiner Sicht sehr gut, hat eine sehr schöne Lebenskraft, aber bei Ihnen zum Beispiel, bei der Mutter oder bei dem Vater, würde es vielleicht einfach Sinn machen, wenn Sie auch entspannter sind, wenn es Ihnen besser geht. Vielleicht haben auch die Eltern körperliche Beschwerden. Und wenn diese Last auch dann genommen wird, dass das Kind dadurch auch aufblüht, dass es einfach merkt, Mama und Papa geht es besser, die ganze Familiendynamik wird gekräftigt. Ja. Und das, finde ich, ist einfach ein Aspekt, der bei vielen Leuten gar nicht so auf dem Schirm ist.
Absolut gar nicht. Da kann ich gleich Geschichte von gestern teilen. Da hatte ich eine Mutter mit einem Kind, was schon ein bisschen älter ist, um die anderthalb, zwei, was plötzlich nicht mehr schlafen wollte, nur noch bei der Mutter. Und wie du sagst, ne, Kind untersucht, wunderbar, alles gut. Das Gefühl gehabt, ne? Und einfach gut die Mutter kurz berührt und dann sagte sie, oder hatte ich das Gefühl, da ist irgendwas, und dann sagte sie, ja, ich bin seit 8 Wochen schwanger wieder. Und dann, aber ich habe es dem Kind und meiner größeren Tochter noch nicht gesagt. Und dann habe ich gesagt, ja, aber das müssen Sie ja nicht sagen. Ja, das Kind spürt das ja. Ne? So. Aber das ist so wenig auf dem Schirm, dass wir eben unseren Kindern auch gar nicht, das, was du vorhin auch gesagt hast, Daniel, gar nicht zugestehen, was sie alles so spüren, was sie alles so wahrnehmen und wie viel direkter und unmittelbar und verbauter sie eigentlich solche Sachen wahrnehmen.
Ja. Das finde ich auch ganz wichtig, einfach diese Balance zu finden. Also auch schon vielleicht, wenn die Kommunikation nicht so klar funktioniert, aber trotzdem dieses kleine Individuum einfach schon so zu nehmen, wie es ist. Und es ist ein Mensch, ne? Es ist völlig fertig, der Mensch, der in der Entwicklung ist und der immer Mama und Papa braucht. Und ich glaube auch, deswegen spreche ich die Balance einfach an, weil unser Alltag und unser unser Umfeld hat sich ja total verändert in den letzten 10, 20 Jahren, ne?
Ja.
Dass einfach Mama auch eigentlich gar keine Zeit mehr hat, Mama zu sein, sondern oftmals dann noch nebenberuflich schon manchmal nach einem halben Jahr arbeiten geht und noch 7 Sachen anderes zu tun hat, ne? Und auch über die sozialen Medien. Deswegen finde ich es auch super, dass wir jetzt auch diese Themen so besprechen, weil ich sag mal, nur wenn man Freunde oder Verwandte oder wirklich da in engerer Kommunikation steht, dann wird auch mal darüber gesprochen, was die Kinder für Probleme haben. Ansonsten, ja. Ich sag mal, du wirst es genauso kennen. Auf Instagram findet man da ein Bild mit einem lachenden, strahlenden Kind und ah ja, alles ist tipptopp und die Mama ist top geschminkt und die Haare sind gemacht und das ist das Bild, was nach außen wirklich vermittelt wird. Ne? Es ist alles gut. Mir als Mutter geht's hervorragend. Also ich spreche jetzt einfach mal oder ich werf den Babyblues einfach mal in den Raum. Ne? Mhm. Und allein das wird der Mutter ja gar nicht mehr zugestanden. Auch, dass es mal schwächere Phasen gibt, auch in den Wachstumsschüben oder auch Phasen gibt einfach, die nicht so schön sind, auch nach der Geburt. Ne? Es ist ja nicht nur fürs Kind einfach ein Rieseneinschnitt, sondern für die Mama genauso, für den Papa auch. Ne? Es ist einfach, es verändert sich alles. Es verändert sich so viel und wir projizieren das dann eher aufs Kind, dass wir sagen, ach ja, das Kind ist so und so, das Kind ist so und so. Ne? Und dann ganz faszinierend, ich glaube ganz stark, dass du es genauso erlebt hast wie wir. Ne? Dann nimmt der Behandler, der Osteopath, das Kind in den Arm, das Kind ist komplett ruhig und es geht wieder zur Mama und das Kind fängt wieder an zu schreien, was überhaupt nicht schlimm ist. Nur für die Mama ist es dann erstmal ganz komisch zu sehen. Ach, warum ist es beim Fremden ruhig und bei mir eben nicht? Ne? Und das sind so Indizien, wo wir oftmals ein Ventil öffnen müssen, auch gerade für die Eltern, die dann einfach diesen Druck nicht mehr haben müssen, sondern es ist völlig normal, dass nicht alles glatt läuft. Es ist völlig normal, dass man als Eltern auch Fehler macht. Es ist völlig normal, auch, wie schon angesprochen, nicht top gestylt und überglücklich jeden Tag aus der Tür rauszugehen. Ich glaube, da können wir einen großen Beitrag auch leisten in der Behandlung, einfach in der Aufklärung.
Ja, und ich finde halt, dass mir auch sehr häufig auffällt, ist, dass viele Eltern einfach durch ihr Verhalten, das geschieht auf unbewusster Ebene, dass das Kind einfach auch eingeengt wird. Und Kinder sind einfach immer unheimlich ehrlich, einfach auch in ihrer Ausdrucksweise. Wenn irgendwas nicht passt, dann zeigen die das auch. Und das, finde ich, ist einfach, wo man auch gucken muss. Ich nehme als nettes Beispiel, wenn ein Kind zum Beispiel auch stürzt, sich das Knie aufschürft oder ähnliches und fängt an zu weinen und es wird sofort gesagt, ah nein, nicht weinen, ist alles nicht so schlimm und da werden auch schon irgendwo Gefühle und Emotionen unterdrückt, weil es irgendwie immer so diesen Tonus hat, ja, ein weinendes Kind, das wollen wir eigentlich gar nicht und es wird immer nicht erlaubt, die Gefühle auszudrücken und das finde ich jetzt bei uns auch mega spannend. Eine Kollegin von uns, die arbeitet sehr viel auch auf der Gefühlsebene, also macht sehr viel Gefühlsarbeit. Und ich sag mal, da haben wir jetzt auch immer mehr Einblicke. Und wie oft man tatsächlich einfach auch erkennt, dass das einfach ein Defizit ist in unserer Gesellschaft. Und da sehe ich halt die Osteopathie auch oft so als Türöffner, weil wir so dieses Bindeglied sind zwischen körperliche Arbeit und auch da werden ja oft Emotionen erweckt, dass manchmal durch die Berührung, durch den Kontakt Menschen anfangen dann in der Behandlung zu weinen und sagen, sie wissen eigentlich gar nicht warum, aber irgendwo kommen Emotionen hoch und das finde ich einfach wichtig, dass man auch da wieder mit anderen Menschen zusammenarbeitet, dass man auch da nicht sagt, Osteopathie ist das Mittel überhaupt, stimmt einfach nicht, sondern man muss einfach auch gucken, was braucht dieser Mensch aktuell und wo kann man die passende Tür öffnen, damit der Mensch diesen Weg auch gehen kann zu einer besseren Gesundheit im ganzheitlichen Sinn. Also nicht nur im körperlichen Bereich, sondern Familie, Emotionen.
Ja, wenn ihr sozusagen eine Zukunftsvision malen solltet, wo würdet ihr euch denn wünschen, dass gerade so die Behandlung von Kindern irgendwo mal einen Platz findet im Gesundheitssystem? Im Moment sind wir ja so ein bisschen... Ihr habt es ja auch schon so beschrieben, Kinderärzte finden das gut und nicht so gut, sehen da Konkurrenz. Was würdet ihr euch denn vor allen Dingen für die Kinder vorstellen, wenn man einfach so eine Vision malen darf?
Ja, das Ziel wäre eigentlich so wie die Untersuchung beim Kinderarzt, auch gewisse Punkte einfach als Kontrolltermine, als Präventivtermine einfach in der Osteopathie zu haben. Ne? Und das, wie wir es gerade schon gesagt haben, in einem Netzwerk dann einfach zu gucken, okay, was braucht das Kind? Wenn alles in Ordnung ist, dann von mir aus auch einige Termine weniger. Aber zumindest, dass eine gewisse Taktung einfach in der Begleitung des Kindes, in der Entwicklung einfach auch festgeschrieben wäre. Das wäre ein traumhaftes Bild.
Ja. Das stimmt.
Ja, und dass es auch eine gewisse Selbstverständlichkeit hat, dass man, so wie man zum Kinderarzt geht, dass man auch zur Osteopathie geht und vielleicht auch andere Therapieformen, jetzt aus der Naturheilkunde oder auch im energetischen Bereich oder genauso, wie ich es eben angesprochen habe, Gefühlsarbeit, dass das eine Selbstverständlichkeit hat und nicht so ein Tabuthema ist, was wir in der Gesellschaft nicht so wollen. Und das wäre einfach schön, wenn da wirklich, ich sag mal, alle Parteien sich mehr öffnen würden, mehr zusammenarbeiten würden. Also das wäre echt toll und dass einfach da ja ein offener Austausch entsteht zwischen Patienten, zwischen den, sag mal, Therapeuten oder den Ärzten untereinander. Das wäre schon echt gewaltig.
Ja, und ich glaube tatsächlich, dass das, was wir hier auch machen und was ihr macht mit eurem YouTube-Kanal, ne, der ist Niehaus Knob, heißt der, oder?
Ja, richtig. Niehaus, genau.
Ja. Dass das ein wichtiger Beitrag dazu ist, denn ich glaube eben nicht, dass die großen Veränderungen wahrscheinlich in diesem Bereich kommen durch die, auch wenn ich da jetzt vielleicht viel Gegenstimmen hervorrufe, durch die Verbände oder durch politische Arbeit getan werden, sondern ich glaube eher, dass durch solche Dinge wie Aufklärung weiterverbreiten, dass das vielleicht was verändern kann. Also von daher kann ich unbedingt euren Kanal empfehlen. Ich freue mich, dass ihr zur Verfügung gestanden habt für dieses tolle Gespräch. Und,
danke dir. Ja, dir auch danke.
Wünsche euch ganz viel Erfolg weiterhin. Und ja, dann danke und schönes Wochenende, schönen Tag euch noch.
Wünsche ich dir auch. Danke sehr.
Ciao.
Ciao.
Alle Links und Ressourcen zur heutigen Podcast-Folge findest du wie immer in den Shownotes oder über meine Seite www.stefanried.com. Dort auf meiner Seite findest du auch einen dreiteiligen kostenlosen Kurs zur Osteopathie, in dem du dich einfach in den Newsletter einträgst. Mit deiner E-Mail-Adresse bekommst du sofort von mir 3 kostenlose Videos zum Thema Osteopathie, die du selbst an dir ausprobieren kannst. Ich freue mich, wenn du mir Feedback gibst und auch vielleicht Ideen, Informationen von mir einforderst, was du noch gerne hören und lesen möchtest. In Kürze entstehen dort auch einige Videos zum Thema Kinderosteopathie. Wie kannst du mit deinem Kind am besten in Kontakt kommen in der Schwangerschaft? Wie gestaltest du ein Umfeld, das dein Kind erblüht in den ersten Wochen nach der Geburt? Und vieles, vieles mehr wird dort entstehen. Also schau immer regelmäßig auf meiner Seite vorbei. Ich werde dich informieren. Am besten trag dich in den Newsletter ein, dann wirst du regelmäßig darüber informiert, wann ich mit weiteren Themen, weiteren Videos, weiteren Online-Kursen durchstarte. Schön, dass du heute wieder mit dabei warst. Ich freue mich, wenn du diese Episode teilst und mit vielen Menschen um dich herum sie auch bei iTunes und den anderen Anbietern bewertest. Be still and know, dein Stefan Rietz.